Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen, herzlich willkommen. Ich kam mir vor wie ein Buchhalter des Todes. So hat der Richter seine Rolle beschrieben im Prozess gegen den früheren Krankenpfleger Nils Högel. Heute fiel das Urteil über den vermutlich größten Serienmord der deutschen Nachkriegsgeschichte. Einzelheiten dazu in Deutschland heute. Außerdem grünes Licht in Bremen für die Koalitionsverhandlungen und Alternativoase in Berlin. Die Uferfabrik wird 40. Eineinhalb Wochen liegt die Bremer Bürgerschaftswahl nun zurück und mit ihr eine historische Zäsur. Erstmals seit über 70 Jahren wurde die SPD zweitstärkste Kraft hinter der CDU, die unantastbare Nummer 1 in der Hansestadt, abgelöst. Die eigentlichen Wahlsieger aber sind die Grünen. Als drittstärkste Kraft wurden sie quasi zu Regierungsmachern. Und gestern Abend hat sich der Vorstand der Grünen für das Bündnis Rot-Grün-Rot ausgesprochen. Noch aber muss die Basis dem zustimmen. Unser Reporter in Bremen, Sven Weingärtner, verfolgt dieses politische Experiment. Herr Weingärtner, Rot-Grün-Rot, da drängt sich die Frage auf. Bleibt alles wie gehabt?
Ja, auf keinen Fall soll es ein Weiter-so geben. Das haben die Grünen betont. Mehr Klimaschutz, Verkehrswende, Sanierung, Stau in der Bildung. All das sind Themen, die den Grünen wichtig sind. Und da wollen sie in ihrem Sinne in den nächsten Jahren Politik machen. Und Maike Schäfer, die Spitzenkandidatin, die glaubt, dass es genau in diesen Punkten eben mehr Gemeinsamkeit mit SPD und Linken gibt.
Wir sind in diesem Dreierbündnis in ganz vielen Punkten weitergekommen. Ob es Klimaschutz ist, Nachhaltigkeit, eine Verkehrswende und eine Qualität in der Bildung, aber eben auch viele soziale Fragen. Und da glauben wir, dass wir dies in einem rot-grün-roten Bündnis besser erreichen können.
Also es hat am Ende nicht den einen Punkt gegeben, der den Ausschlag gegeben hat für eine rot-grün-rote Regierung. Davon können wir ja noch gar nicht sprechen, aber zumindest für Koalitionsverhandlungen. Das haben die Grünen betont. Es ist eine ganze Reihe gewesen, ein Gesamtpaket. Und es gibt, das muss man auch dazu sagen, in den Reihen der Grünen durchaus Mitglieder, die sich ein Bündnis mit CDU und FDP vorstellen können. Insofern müssen wir die Landesmitgliederversammlung heute Abend abwarten, ob es dann wirklich zu rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen kommt.
Wie enttäuscht sind denn nun CDU und FDP über die Absage an eine Jamaika-Koalition?
Die sind ziemlich enttäuscht. Die beiden Parteien, die haben sich ernsthaft Hoffnung gemacht, mit den Grünen regieren zu können. Die Gespräche, die seien gut und vertrauensvoll gewesen, geradezu freundschaftlich. Man hat sich auf die Schulter geklopft, man hat sich in den Arm genommen. Und die Chance auf einen Politikwechsel, die sei nun vertan, sagt die CDU. Und auch Lenke Steiner, die Spitzenkandidatin der FDP, die zeigte sich verwundert und enttäuscht.
Dass man einfach hingeht und sagt, wir machen jetzt Koalitionsgespräche mit Rot-Rot-Grün, obwohl wir Ideen erarbeitet haben, wie man Klimaschutz und Wirtschaft verbinden kann, dass wir wirklich auch gezeigt haben, wir sind bereit, für einen Neuanfang zu stehen, für Bremen etwas zu bewirken. Und dass jetzt so gekommen ist, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja, Jamaika wäre eine historische Chance für einen echten Politikwechsel gewesen, sagt Lenke Steiner. Also der Frust, der sitzt tief, sowohl bei FDP, auch bei der CDU. Und die, das konnte man aus einer ersten Reaktion der Spitzenkandidaten so ein bisschen herauslesen, der macht sich immer noch so ein ganz bisschen Hoffnung drauf, dass die Basis der Grünen vielleicht doch noch anders entscheidet als ihr Vorstand.
Herr Weingärtner, die Bildungspolitik war ja ein großer Kritikpunkt an der Bremer Regierung. Bei Bildungsrankings war Bremen oft das Schlusslicht. Spielt die jetzt noch eine Rolle?
Die Bildung spielt ganz bestimmt noch eine Rolle, trotz dieser europaweiten Klimadebatte, die das Ganze ein bisschen übertüncht hat. Das muss man auch ein bisschen getrennt betrachten, denke ich. Globale Umweltprobleme, die löst Bremen ja nicht alleine. Aber die Schulen hier, die muss das Land dringend sanieren und auch neue bauen, weil es mehr Schüler gibt. Und dafür muss eben richtig viel Geld in die Hand genommen werden. Und woher das kommen soll, das ist eben noch unklar. Klar ist nur, dass die sogenannte Schuldenbremse eingehalten werden muss. Bremen darf keine neuen Kredite aufnehmen. Und aus dem laufenden Haushalt, da lässt sich aber eben längst nicht alles bezahlen, was nötig wäre. Und da werden die künftigen Regierungspartner noch ziemlich kreativ werden müssen, damit sie diesen Spagat eben hinkriegen.
Was sagen denn die Bremer über ein mögliches Rot-Grün-Rot-Bündnis? Sieht das für die nach einem echten Politikwechsel aus?
Ja, dieses Wort Politikwechsel, das ist sehr zum Tragen gekommen im Wahlkampf. Das sind vielleicht auch ein bisschen große Worte. Kommt es zu einer Regierung mit SPD, Grünen und Linken, dann wird sich sicher was ändern. Und auch das ist ja neu, muss man sagen. Die Linken sind zum ersten Mal in einem westdeutschen Parlament vertreten. Es könnte zum Beispiel sein, in diesem Bündnis, dass die Bremer Innenstadt irgendwann autofrei wird und eher autofrei wird, als es mit der FDP vielleicht der Fall gewesen wäre. Aber man muss eben auch sagen, alle Vorhaben haben natürlich einen Preis und deshalb befindet sich jede Regierung, egal ob jetzt Jamaika oder ob Rot, Grün, Rot, unter gewissen Zwängen. Es ist und bleibt in den nächsten Jahren in Bremen eine Mängelverwaltung. Aber, so haben es die Umfragen vor der Wahl gezeigt, ein Bündnis aus SPD und Grünen und Linken ist den Bremern offenbar noch einen kleinen Tick lieber als ein Bündnis aus CDU, Grünen und FDP.
Es bleibt also spannend in Bremen. Sven Weingärtner war das über ein mögliches Rot-Grün-Rot-Bündnis. Vielen Dank. Unfassbare Schuld, so nannte es der Richter. Der frühere Krankenpfleger Nils Högl dürfte den größten Serienmord der deutschen Nachkriegsgeschichte verübt haben. Über Jahre vergiftete er herzkranke Patienten. Wegen 100-fachen Mordes wurde er vor dem Landgericht Oldenburg angeklagt. Das Urteil ist heute Vormittag gefallen und lautet: lebenslange Haft wegen 85-fachen Mordes, frühzeitige Haftentlassung so gut wie ausgeschlossen, wegen besonderer Schwere der Schuld. Zu lebenslanger Haft war Högl bereits vor Jahren verurteilt worden, damals wegen eines Bruchteils der Fälle, die ihm nun angelastet wurden. Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager war heute früh im Landgericht Oldenburg. Frau Böselager, ich möchte den Blick einmal auf die Angehörigen lenken. Wie reagierten Sie auf das Urteil?
Bei der Urteilsverkündung war absolute Stille im Saal, also keine Regung. Es waren alle sehr angespannt. Ich habe danach mit einem Angehörigen gesprochen, einen Sohn von einem Mann, für dessen Tod Högl aber freigesprochen wurde. Und er hat gesagt, er sei richtig frustriert und dass er jetzt noch nicht genau wisse, wie das eigentlich weitergehen soll. Denn er hat keine Gewissheit. Der Richter hat gesagt, dass es begründete Zweifel daran gibt, dass Högl diesen Mann umgebracht hat. Die Kammer hat ihn dann aber in dubio pro reo, also deswegen, freigesprochen. Das heißt aber nicht, dass Högl ihn nicht getötet hat. Also man kann es ihm einfach nicht nachweisen. Insgesamt sind die Angehörigen mit dem Prozess aber zufrieden und sie nennen ihn fair. Der Richter hat sie auch immer wieder in den Mittelpunkt gerückt. Zum Beispiel ganz am Anfang vom Prozess, beim ersten Prozesstag, hat er eine Schweigeminute für die Toten gehalten. Das ist sehr ungewöhnlich bei so einem Prozess. Und er hat auch immer wieder sein Vorgehen erklärt, weil Laien diese Juristensprache sonst häufig als sehr technisch, kalt oder vielleicht sogar zynisch wahrnehmen. Also die Angehörigen wurden immer ganz bewusst sozusagen mit einbezogen in den Prozess. Högl hat sich gestern bei Ihnen entschuldigt, aber das ist bei den meisten nicht angekommen. Sie glauben ihm einfach nicht.
Der Richter hat die Taten auch als unfassbar beschrieben. Taten, vor denen, Zitat, der menschliche Verstand kapitulieren müsse. Und er räumte ein, es sei nicht gelungen, alle Antworten zu finden. Welche Fragen, Frau Böselager, bleiben unbeantwortet?
Ja, also es ist einmal die Frage, die unbeantwortet bleibt, ist die Frage nach dem Motiv. Also bis heute kann man eigentlich nicht nachvollziehen, wie Högl zu diesem Täter geworden ist. Also man weiß nicht, was die erste Tat war, was der Auslöser war. Das ist vollkommen schleierhaft und hinzu kommen die Taten, die man nicht aufklären konnte, weil viele Opfer, vermeintliche Opfer oder vermutliche Opfer eingeäschert wurden. Und man geht ja von einer viel größeren Todeszahl aus als die 100, die hier angeklagt wurden.
Aber Högl war doch durchaus geständig.
Ja, er war geständig, aber man kann Högel, das haben auch die Gutachter gesagt, nicht glauben. Er ist ein mehrfach überführter Lügner und das macht die Wahrheitssuche in diesem Fall so schwer. Also selbst wenn er gesteht, dann weiß man nicht, ob das, was er sagt, stimmt oder nicht. Das ist einfach, ja, das war hier, das hat man richtig gespürt, so ein richtiges Ringen nach der Wahrheit und das ist eben in vielen Fällen nicht geglückt.
Die monströsen Taten sind ja das eine und das andere ist die Frage, warum das Morden über Jahre nicht aufflog, zahlreichen Hinweisen zum Trotz. War davon irgendetwas im Gerichtssaal zu hören?
Ja, also der Richter hat gesagt, dass er sich erhofft, dass es nach diesem Fall neue Instrumentarien geben wird, damit sowas früher auffällt. Also er hat gesagt, dass das Ausmaß so unfassbar ist, dass viele Menschen es allein deshalb nicht gesehen haben. Er hat es sehr gut ausgedrückt, nämlich hat er gesagt, manchmal reicht die schlimmste Fantasie nicht aus, die Wahrheit zu begreifen. So hat er das genannt. Er hat dann auch auf den Beruf der Krankenpfleger angesprochen, hat gesagt, dass es ein Hochleistungsberuf ist. Also vielleicht sorgt dieser Fall dafür, dass es in Krankenhäusern nun ein genaueres Monitoring zum Beispiel vom Medikamentenverbrauch gibt oder dass die Todesraten ausgewertet werden. Manche fördern auch eine regelmäßige Obduktion. Der Richter hat aber auch gesagt, dass das jetzt nicht dazu führen darf, dass man einander grundsätzlich misstraut. Also dieses lange Wegsehen, das hat hier schon auch eine Rolle gespielt.
Es sind ja noch Verfahren anhängig gegen Kollegen Högels. Also Kollegen, die trotz aller Alarmzeichen stillhielten, die über Jahre nichts gesehen haben wollen oder nichts unternommen haben. Was können diese Verfahren zur Wahrheitsfindung noch beitragen?
Also sie können vielleicht genau die Schwachstellen im System aufdecken, die auch dafür gesorgt haben, dass Högel so lange unentdeckt blieb. Sie sind aber auch für die Angehörigen sehr wichtig, die sich erhoffen, dadurch noch besser verstehen zu können, was da eigentlich vonstatten gegangen ist. Und vielleicht können sie auch ganz langsam das verloren gegangene Vertrauen in das Gesundheitswesen und auch in die Justiz hier wiederherstellen, wenn einmal wirklich alles aufgearbeitet wird.
Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager zum Urteil im Högel-Prozess aus dem Landgericht Oldenburg. Vielen Dank. Kommunen gibt es eine ganze Reihe in Deutschland. Viele finden sich auf dem Land, einige sind esoterisch angehaucht. Nur einzelne dieser alternativen Gemeinschaften sind von Dauer. Oft scheitern sie an ihren eigenen Ansprüchen. In Berlin allerdings feiert gerade eine Lebensgemeinschaft ihren 40. Geburtstag, die Uferfabrik. Am 9. Juni 1979 besetzte eine bunte Truppe ein leerstehendes Gelände in Berlin-Tempelhof, das frühere Kopierwerk der legendären Filmfirma Ufer. In der einstigen Propagandamaschine der Nazis gibt es heute Kinderzirkus, Vollkornbäckerei, freie Schule, Kleinkunstbühne und, und. Claudia van Laak war für uns dort.
Schönen guten Tag, liebe Kinder. Seid ihr alle da? Ja, herzlich willkommen, verehrtes Publikum, hier im Land der begrenzten Unmöglichkeiten, im Uferland.
200.000 Gäste jährlich zählt die Uferfabrik in Berlin-Tempelhof. Sie besuchen den Zirkus, sie kaufen ihr Vollkornbrot in der Bio-Bäckerei, schicken ihre Kinder zum Ponyreiten, toben sich in der Samba-Gruppe aus, lachen über die Kabarettisten, lassen sich im Nachbarschaftszentrum beraten, übernachten im Gästehaus. Und alle kennen sie Juppie.
Ich bin am 11.11. geboren, deshalb bleibt es mir nicht erspart, auch einen Zirkus zu machen und ich bin jetzt 70 Jahre alt.
Juppie, eigentlich Josef Becher, ist die gute Seele der Uferfabrik, Impresario des Uferzirkus und gute Launebotschafter, Besetzer der ersten Stunde, Mitgründer der Lebensgemeinschaft und eigentlich schon im Rentenalter. Einsamkeit im Alter? Nichts klingt in Juppies Ohren absurder als das. Um ein Altersheim muss er sich nicht kümmern. Er hat ja seine Lebensgemeinschaft.
Wenn das nicht wäre, wäre ja was falsch.
Lang und dürr, immer ein Hut auf den langen Haaren, die inzwischen weiß sind. Der jetzige schwarze Filzhut ist so abgegriffen und speckig, er könnte genauso alt sein wie die Uferfabrik selber. Wir sind vor 40 Jahren gekommen, um zu bleiben, sagt Juppie.
Also wir haben vom ersten Tag an nichts mit Tesafilm angeklebt, wenn dann gleich anständig festgeschraubt, damit es richtig hält. Weil das ist ja keine Perspektive für 3-5 Jahre, das ist eine Perspektive mindestens von 300 Jahren.
Am 9. Juni 1979 besetzen sie das leerstehende Gelände, vormals Kopierwerk der Filmfirma Ufa. Diesem Ort der Nazi-Propaganda, in Tempelhof wurden die Wochenschauen produziert, haben wir ein anderes, zweites Leben gegeben, sagt Sigrid Niemer, wie Juppie, Kommunardin der ersten Stunde.
Wir haben am Anfang sofort ein Transparent über den Eingang gehängt, herzlich willkommen. Und wir haben alle Leute eingeladen, herzukommen, sich umzuschauen, auch mitzumachen und natürlich auch das Kulturprogramm, was wir angeboten haben, wahrzunehmen.
Die Offenheit ist ein wichtiges Erfolgsrezept der Uferfabrik. Dogmatische Regeln sind den Kommunaden fremd. Von Anfang an sind Tore und Türen offen. Skeptische Nachbarn können sich ein eigenes Bild von den Langhaarigen machen. Die Behörden werden mit einer Charmoffensive überzeugt und bieten einen Mietvertrag. Juppie erklärt es so.
Ich sage mal, wie eine Familie, Kibbutz, Haufen von jungen Unternehmern oder Kommune, wie man das nennen will, so passt das. Das geht nur mit Freundschaft und Liebe.
Mehr als 10 Jahre kommt die Uferfabrik ohne öffentliche Subventionen aus. Sie leben zu 5 oder 6 in einem Zimmer, wirtschaften anfangs aus einer gemeinsamen Kasse. Täglich tagt das Plenum. Sigrid Niemer, inzwischen 64 Jahre alt, erinnert sich gut.
Keiner wollte Urlaub machen, weil hier passierte so viel und das war so aufregend, dass wir gar nicht weg wollten. Ja, wir hätten ja was verpasst.
Stück für Stück sanieren sie die Gebäude des ehemaligen Ufer-Kopierwerkes, gründen eine Vollkornbäckerei, eine freie Schule, einen Kinderbauernhof. Und so wird aus einem heruntergekommenen Firmengelände im Laufe der Jahre auch eine grüne Oase mitten in der Stadt. Nicht immer läuft alles reibungslos. Die Bäckerei muss Insolvenz anmelden, Partnerschaften scheitern. Diskutiert wird manchmal die ganze Nacht. Aber die Lebensgemeinschaft hält.
Was ich sehr positiv finde, wir haben keine Angst, uns zu streiten.
Der Generationswechsel läuft. Kinder, die in der Lebensgemeinschaft aufgewachsen sind, kommen als Erwachsene zurück, übernehmen Verantwortung. 35 Menschen zählt die Uferkommune heute, 200 Arbeitsplätze bieten die 12 Vereine und Unternehmen auf dem Gelände. Am Pfingstwochenende darf gefeiert werden. Der grenzenlose Optimist Juppie, Kommunarde der ersten Stunde, erhält das Schlusswort.
Ich kenne nur die Guten, ich kann nichts dafür. Die Götter waren mit uns.
Die Uferfabrik, ein selbstverwaltetes Kultur- und Lebensprojekt in Berlin-Tempelhof. Sie hörten eine Reportage von Claudia van Laak.